Alles hört auf mein Kommando. Ein Kollege, mit dem ich sehr häufig fahre, ist Notfallsanitäter durch und durch. Er bringt wirklich außerordentliche Skills für diesen Beruf mit. Aber was bringen Skills, wenn sie nicht zum Einsatz kommen? Genau dieses Problem prangert mein Kollege an. Fehlenden Kompetenzerhalt. Denn wir fahren regelmäßig Einsätze, bei denen wir gar nicht richtig zum Einsatz kommen. So passiert es nicht selten, dass eine Rettungswagenbesatzung nicht das leisten kann, wofür sie ausgebildet und geeignet ist, sobald ein Notarzt mitalarmiert wird, der das Kommando förmlich an sich reißt. Dadurch kommt es leider immer wieder zu Schwierigkeiten innerhalb des gesamten Teams. Sobald der besagte Kollege und ich also zusammen im Einsatz waren und gemeinsam mit einem Notarzt alarmiert wurden, startete für uns automatisch ein Wettrennen gegen die Zeit. Wer kam zuerst am Einsatzort an? Wir oder er? Denn sofern wir zuerst eintrafen und feststellten, dass der Zustand des Patienten es zuließ, war es möglich, den Notarzt wieder abzubestellen. Das kommt gar nicht selten vor. Dies gelang uns leider nicht an folgendem Tagdienst im Dezember. Unter dem Meldebild Krampfanfall Kind wurden wir zeitgleich mit einem Notarzt in eine Schule gerufen. Durch einen Fehler im Einsatzleitsystem teilte uns unsere Leitstelle jedoch eine falsche Adresse mit und so standen wir zunächst vor einem Einfamilienhaus, wo wir nicht gebraucht wurden. Schon mal der erste Zeitfresser. Das Erfragen der richtigen Örtlichkeit kostete uns so viele wertvolle Minuten, dass das Notarzteinsatzfahrzeug uns schließlich einholte, allerdings ebenfalls zunächst an der falschen Location. Wir blieben kurz nebeneinander stehen, ließen die Fensterscheiben herunter und tauschten uns darüber aus, wo wir die korrekte Einsatzstelle vermuteten. Nachdem wir uns dazu entschieden hatten, gemeinsam zur nächstliegenden Schule zu fahren, sagte mein Kollege unterwegs nur seufzend: "Luis, mit diesem Arzt hatte ich schon mal einen Einsatz. Das gibt eine Katastrophe." Uff. Durch diese Aussage war ich dann bereits voreingenommen. Für ein detailliertes Briefing, wieso, weshalb, warum der geschätzte ärztliche Kollege eine wandelnde Katastrophe war, blieb allerdings keine Zeit. Denn wir drückten aufs Gas in der Hoffnung, noch einen kleinen Vorsprung rausholen zu können. Im Idealfall hätten wir vor ihm eintreffen, die Lage sondieren und ihm Adieu winken können, falls er nicht gebraucht würde. Tatsächlich trafen wir einen Augenblick vor dem Notarzt am Einsatzort ein. Zügig, wie immer, stieg ich aus dem Wagen und machte mich mit meinem Equipment auf den direkten Weg zum Eingang der Schule. Was ich nicht mitbekam, weil ich hinten keine Augen habe, war, wie der Notarzt eine Vollbremsung hinlegte und mir hinterher stürzte. Mein Kollege berichtete mir später davon. Man könnte fast meinen, er wollte unbedingt verhindern, dass ich vor ihm eintraf, wie auch immer. Ich hatte einige Meter Vorsprung und wurde in den Erste-Hilferaum der Schule geführt. Nach 10 Jahren, und das wird jeder Kollege bestätigen, hat man schon bei Betreten des Raums einen Blick für die Situation und den Patienten. Auf einer Liege lag ein 8-jähriges Kind, vollumfänglich wach, nur etwas bleich. Typisch für einen epileptischen Anfall wäre es, einen Patienten in der Nachschlafphase anzutreffen, dies war hier nicht der Fall. "Wie lange hatte er gekrampft?", fragte ich die Lehrerin und sie antwortete: "Nicht mal eine Minute." Damit war die Diagnose für mich klar. Hier war es zu einer konvulsiven Synkope, also einer krampfenden Ohnmacht gekommen. Aus einer neurologischen Fortbildung weiß ich, wie sich die verschiedenen Krampfgeschehen voneinander abgrenzen. Der Neurologe hatte damals einen hervorragenden Vortrag darüber gehalten, wie man mit einfachen Mitteln psychogene Krampfanfälle, durch die Psyche ausgelöste dissoziative bewusstseinsabspaltende Anfälle, epileptische Krampfanfälle und auch konvulsive Synkopen voneinander abgrenzen kann. Ein besonderes Anliegen war ihm gewesen, darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der Ohnmachten konvulsiv, also krampfend verlaufen. Das bedeutet, bei einem Patienten, der beispielsweise aufgrund einer Kreislaufdysregulation ohnmächtig wird oder weil er kein Blut sehen kann, können ebenso für einen besonders kurzen Zeitraum unter einer Minute zuckende, krampfende Gliedmaßen begleitend zur Ohnmacht, Synkope, auftreten, ohne dass hier ein Krampfanfall vorliegt. Der Körper krampft kurz während der Ohnmacht, das ist nicht gleichbedeutend mit einem Krampfanfall epileptischer oder psychogener Natur. Für den Laien besteht hier jedoch eine große Ähnlichkeit, deshalb gilt es, den genauen Zeitraum zu erfragen und herauszufinden, wie schnell der Patient wieder ansprechbar war. Selbst medizinisches Personal tut sich oft schwer mit der Abgrenzung. Ein Hausarzt hatte uns einmal aufgrund eines Krampfanfalles in seiner Praxis alarmiert und gab an, dass der Patient während der Blutdruckmessung plötzlich einen epileptischen Anfall gehabt hätte. Der Patient war ebenfalls wie unser Schüler vollumfänglich wach und lediglich kreidebleich. Im Rettungswagen erzählte uns der Patient schließlich, dass er die Kompression des Oberarms bei einer Blutdruckmessung so unangenehm findet, dass er davon schon mal ohnmächtig wird. Der Mechanismus dahinter ist der gleiche wie bei Menschen, die kein Blut sehen können. Es handelt sich also um eine Synkope und nicht um einen epileptischen Anfall. Das kommt bei Kindern und Jugendlichen im Wachstum übrigens gar nicht so selten vor. Im Falle des Schülers aus unserem Beispiel vermutete ich dasselbe. Um alle Eventualitäten abzuklären, fragte ich dennoch, ist eine Epilepsie bekannt? Die Lehrerin verneinte. In diesem Moment platzte der Notarzt in den Raum und ich fasste die Situation für ihn zusammen. Das Kind ist wieder vollumfänglich wach und ansprechbar, kein Krampfleiden bekannt, es handelt sich meiner Meinung nach um eine konvulsive Synkope. Wenn du möchtest, kannst du wieder fahren, wir kommen hier klar. Doch er beachtete mich nicht mal, sondern ging an mir vorbei, als wäre ich Luft für ihn, und setzte sich neben das Kind. Er nahm die Hand des Jungen und fing an, beruhigend auf ihn einzureden. Okay, ich beobachtete die Situation etwas skeptisch, denn auf mich wirkte sein Verhalten in diesem Moment unverhältnismäßig dramatisch. Beinahe so, als wollte er vermitteln, alles gut, der Notarzt ist jetzt da, dir kann nichts mehr passieren. Und das bei einem Kind, das völlig entspannt und ruhig auf der Erste-Hilfe-Pritsche der Schule lag und aus meiner Sicht diese überzogene Fürsorge gerade nicht brauchte. Selbstverständlich ist das nur meine subjektive Beurteilung, die durch persönliche Vorurteile geprägt sein kann. Ich versuchte also noch einmal anzusetzen. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei am ehesten um eine konvulsive Synkope. Das Kind ist völlig stabil, wir können hier gern die Stellung ha-. Also er hat gekrampft, ja? Fiel er mir einfach ins Wort und sah ausschließlich die Lehrerin an. Diese erzählte nun alles wieder von vorne. Im Gegensatz zu mir ließ sich der Notarzt jedoch nicht auf die Verdachtsdiagnose konvulsive Synkope ein, sondern startete den Behandlungspfad epileptischer Anfall. Dann machen wir einmal ein komplettes Monitoring und legen einen Zugang, sagte er. Ich schaute ihn verdutzt an, denn bei Kindern wird in der Regel kein Zugang gelegt, wenn nicht wirklich die akute Dringlichkeit besteht. Kinder haben feine Gefäße und reagieren meistens grundsätzlich sensibel auf Nadeln. Diese psychische Belastung versucht man ihnen nach Möglichkeit zu ersparen. Somit setzte ich also zum dritten Mal zum Gespräch an, um dem Jungen diese unnötige Quälerei zu ersparen. Da riss meinem Kollegen die Hutschnur. Weißt du was, Luis? Ich gehe jetzt zum Rettungswagen. Unsere Kompetenz wird ja hier anscheinend nicht gebraucht, wenn man meint, einfach nicht zuhören und bloß sein eigenes Ding durchziehen zu müssen. Soll er seinen Kram allein machen? Mit diesen Worten verließ er den Raum. Auf einmal schien der Notarzt doch ein Ohr zu haben, das er mir vorher nicht zu schenken vermochte und meinte zu mir, mit deinem Kollegen muss ich gleich noch reden. Unabhängig davon, dass er bloß sein angekratztes Ego verteidigen wollte, nutzte ich seine Aufmerksamkeit dafür, um erneut anzusetzen. Also mein Vorschlag wäre, dass wir das Kind jetzt in den Rettungswagen bringen. Hier liegt im Moment keine Indikation für einen Venenzugang vor. Vorher messen wir aber noch den Blutzucker, erwiderte er. Wie zu erwarten, war die Blutzuckermessung nicht möglich, weil der Junge nur bei der Vorstellung, dass eine Nadel in seinen Finger gestochen werden würde, panisch wurde. Vom Geschrei des Jungen ließ sich letztendlich auch der Notarzt überzeugen, sodass wir den 8-Jährigen schließlich nur mit einem abgeleiteten 12-Kanal-EKG zur Überwachung seiner gesamten Herzaktivität, was bei Kindern eher selten zum Einsatz kommt, einer Blutdruckmanschette um den Arm sowie einer Pulsoximetrie am Finger zur Messung der Sauerstoffsättigung im Blut und der Herzfrequenz auf der Trage liegend die paar Meter zum Rettungswagen schieben durften. Dort angekommen, wollte das Kind nicht einsteigen. Deshalb schlug ich vor, da keine Vorerkrankungen bekannt sind und es sich offenbar um eine reine Ohnmacht handelte, wäre es vielleicht eine gute Lösung, wenn wir hier auf die Mutter des Jungen warten und sie mit ihm beim Kinderarzt vorstellig wird. Überraschung? Auch diese Idee ignorierte der Notarzt. Glücklicherweise war die Mutter des Jungen bereits verständigt und traf nur wenige Minuten später mit dem 2-jährigen Geschwisterkind auf dem Arm ein. Der Notarzt begann seine Krampfanfallübergabe an die Mutter und ich konnte es ehrlich schon kaum noch aushalten, schon wieder die gleiche, meiner Meinung nach falsche, Diagnose zu hören. Deshalb grätschte ich in das Gespräch hinein. Ist sowas denn schon mal passiert? Dass er einfach umgekippt ist? Wollte ich von der Mutter wissen. Ja, antwortete sie. Er fühlt sich oft sehr gestresst im Schulalltag, aber meistens ist er schnell wieder fit. Die Mutter schlug schließlich von sich aus vor, noch eine Viertelstunde zu warten, bis ihr Mann mit dem Auto kommen würde, da sie mit dem Rad unterwegs war. Anschließend würde sie mit dem Jungen dann zum Kinderarzt fahren. Ihr Vorschlag war also derselbe wie meiner kurz zuvor. Nein, ertönte da wieder die Stimme des Notarztes, so machen wir das nicht. Stattdessen folgte die denkbar schlechteste Umsetzung. Der Notarzt bestand darauf, mit versammelter Mannschaft im RTW ins Krankenhaus zu fahren. Das bedeutete, wir mussten ein zweijähriges, gesundes Kind zunächst einmal adäquat im Rettungswagen sichern. Dafür musste der Patient von der Trage aufstehen und sich auf einen Stuhl setzen, damit das jüngste Kind auf das Kinderrückhaltesystem der Trage gelegt werden konnte. Die Mutter wiederum fand Platz auf dem Stuhl daneben. Das gefiel dem gesunden kleinen Mitfahrer auf der Patientenliege jedoch nicht besonders, da er auf diese Weise nicht mehr auf dem Arm der Mutter sein konnte. Puh, halten wir also fest? Das gesunde Kleinkind lag heulend auf der Patiententrage und der Patient saß wacker auf dem Stuhl daneben. Dieses Bild dürfte unterstreichen, wie skurril der ganze Ablauf war. Nachdem auch noch der Notarzt zugestiegen war, war für mich kein Platz mehr übrig. Zumindest nicht dort, wo ich hätte mitfahren sollen. Beim Patienten. Und als wäre nicht genug Chaos angerichtet, plante der Notarzt, das Kind umgehend in der Neurologie anzumelden. Erneut kam ich mit meiner alten Leier ums Eck. Ich glaube, es ist nicht neurologisch, sondern pädiatrisch mit einer konvulsiven Synkope. Der Notarzt ignorierte mich wie eh und je und rief noch aus dem RTW im Krankenhaus an, um mit dem Neurologen zu sprechen. Wir haben hier ein Kind, am ehesten mit einem konvulsiven Krampfanfall. Wie bitte? In der Sekunde fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Der Notarzt wusste einfach nicht, was eine konvulsive Synkope ist. Er wusste nicht, dass es Ohnmachten gab, die krampfend verlaufen können. Er hatte keine Ahnung, sonst hätte er nicht konvulsiver Krampfanfall gesagt. Denn die Wörter bedeuten schlicht und ergreifend das Gleiche. Er hatte dem Neurologen gerade wortwörtlich gesagt, dass er einen Patienten mit einem krampfenden Krampfanfall vorstellen wollte. Das würde niemand so ausdrücken, der sich im Hinblick auf die Begrifflichkeiten sicher ist. Mir erschloss sich also, dass er das Wort konvulsiv von mir aufgeschnappt hatte und seine Art, mich zu ignorieren, vermutlich bloß eine Strategie war, um seine Ahnungslosigkeit zu überspielen. Nun gut, das Krankenhaus war informiert, dass wir kommen würden, und so stieg ich vorne neben meinem Kollegen ein. Natürlich hatte der Notarzt auch dagegen Einwände, aber es ging nun mal nicht anders, da er ja eine halbe Fußballmannschaft in den Patientenraum des RTW buxiert hatte. So konnte er während der gesamten 25 Minuten ins Krankenhaus das Schreikonzert des jüngsten Insassen aus nächster Nähe genießen. Auf der Fahrt erzählte ich meinem Kollegen, der den Erste-Hilferaum in der Schule frühzeitig verlassen hatte, was noch alles passiert war. Er kam aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Ich sagte ihm aber auch, ich kann verstehen, dass du dich geärgert hast. Trotzdem finde ich es nicht okay, dass du das Team allein gelassen hast. Er sah seinen Fehler ein und wir haben letztendlich ebenfalls unser Verhalten reflektiert. Sicher war es keine gute Voraussetzung, schon mit der Einstellung, den Notarzt loswerden zu wollen, in den Einsatz zu gehen. Aber das Verhalten des Arztes demonstriert dennoch gut, wie es zu solch einer Einstellung überhaupt kommt. Kaum am Krankenhaus vorgefahren, stieß der Notarzt umgehend die Tür auf, schnappte sich das Kind und lief händchenhaltend mit ihm in der Klinik ein, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, dem kleinen Patienten Sicherheit zu geben, doch die Mutter des Jungen war ja anwesend. Nun gut, so schnell wie der Notarzt in die Klinik stürmte, kam die Mutter mit dem Zweijährigen ohnehin nicht hinterher. Und so schauten mein Kollege und ich uns vielsagend an. Ich dachte mir dasselbe, was ich mir schon in der Schule gedacht hatte, sobald der Arzt auf der Bildfläche erschienen war. Macht Platz für Dr. Superheld. »Wir kümmern uns dann mal um den Rest der Familie«, rief mein Kollege ihm hinterher. Wir halfen der Mutter und dem Kind beim Aussteigen und anschließend blieb uns nichts anderes übrig, als auf die Rückkehr des Notarztes zu warten. Denn er hatte ja laut der Hierarchie das Sagen. So, wie er sich schon die ganze Zeit aufgeführt hatte, machte es wenig Sinn, im Krankenhaus die Diskussion um den krampfenden Krampfanfall von neuem aufzurollen. Als der Notarzt aus der Klinik kam, ging er schnurstracks auf meinen Kollegen zu. »So!« »Wir reden jetzt gleich«, herrschte er ihn an. Zuerst musste er jedoch den Transportschein ausfüllen, weshalb er in den Patientenraum einstieg, wo ich gerade Klarschiff machte. Diese Gelegenheit wollte ich nutzen. »Ich würde gerne nochmal mit dir reden«, sagte ich zu ihm. »Ja, warum?«, fragte er scheinheilig. »Nicht nur, dass du dich absolut ignorant verhalten hast, dieser ganze Einsatz wurde schlichtweg fehlgeleitet und...« »Stopp«, unterbrach er mich und hielt mir schon fast aggressiv seinen Stift unter die Nase. »Mit dir rede ich jetzt nicht.« Bevor sein Kugelschreiber noch in einem meiner Augen landete, zog ich meinen Kopf ein wenig zurück. »Ist dir bewusst, dass du mit deinem Stift in meinem Gesicht herumfuchtelst?«, fragte ich ihn höflich, aber bestimmt. »Ja, ist es.« »Gut, dann hätte ich gern deinen Namen«, forderte ich. »Kannst du haben. Dr. Peter.« Die Betonung lag auf Doktor und damit waren wir wieder beim Thema, wie viel Wert lege ich auf meine Titel. Ohne weiter auf unser Gespräch einzugehen, ließ er mich stehen und zog sich schließlich für 20 Minuten mit meinem Kollegen zurück. Ich konnte nichts von der Unterredung hören, erkannte aber am Gesichtsausdruck meines Kollegen, dass die beiden keinen gemeinsamen Nenner gefunden hatten. Danach kam er wieder auf mich zu. »So, und jetzt zu dir.« Er nahm mich ebenfalls beiseite. »Ich reiße niemandem so schnell den Kopf ab, aber heute war ich kurz davor. Als Notarzt habe ich das Sagen und bei Kindern bin ich immer vorsichtig. Und so, wie dein Kollege vorhin abgehauen ist, wusste ich nicht, ob ich euch ein Kind anvertrauen kann. Hast du jetzt immer noch was zu sagen?« Sein Ton war mehr als provozierend. Und so ungern ich es zugab, obwohl das Verhalten meines Kollegen genau genommen bereits Reaktion statt Aktion war, hatte er dem Notarzt damit ein schlüssiges Argument geliefert, das er nun wunderbar zu seinen Gunsten auslegen konnte. Bei der selbstgefälligen Art des Arztes stellten sich mir trotzdem die Nackenhaare auf. »Also erstens kann ich dir genauso den Kopf abreißen, dieses Recht hast du als Doktor nicht gepachtet? Und zweitens hast du jeden einzelnen Hinweis ignoriert und diesen Einsatz in eine völlig falsche Richtung geleitet, mit einer völlig falschen Diagnose.« Ich machte eine kurze Pause, dann schob ich hinterher. »Ja, mein Kollege hat sich falsch verhalten, darüber haben wir bereits gesprochen, aber dein Verhalten hat den Vogel heute abgeschossen.« Ich erwartete eine Schimpftirade, eine überhebliche Zurechtweisung oder gar, dass er in der Tat versuchte, mir meinen Kopf abzureißen. Doch schließlich sagte er nur: »Ich habe dich nicht verstanden. Ich höre aktuell auf dem linken Ohr nicht so gut. Damit wollte ich längst mal zum HNO gehen, aber das ist ein anderes Thema. Eigentlich wollte ich nur noch sagen, dass ihr mich, ein Notarzt, hier völlig unnötig in diesem Einsatz gebunden habt.« »Moment, was?« In meinem Kopf spulte ich zurück und hörte mich mehrfach sagen: »Wir kommen hier allein klar. Du kannst gehen, wenn du willst.« Es war mir ein absolutes Rätsel, wie man derart die Realität verdrehen oder eine völlig falsche Wahrnehmung haben konnte. Mag sein, dass es Leute gibt, die unser Verhalten einem Arzt gegenüber anmaßend finden, weil wir nur Notfallsanitäter und nur Rettungssanitäter waren, aber ich erachte es als wichtig, Kollegen, egal auf welcher Position in der Befehlskette, darauf hinzuweisen, wenn ich glaube, dass eine falsche Diagnose gestellt wird. Dagegen gibt es auch Kollegen, die sagen, der Notarzt trägt die Verantwortung, deshalb hat er immer recht. Denjenigen empfehle ich gerne, im Crew Resource Management nachzuschlagen und sich mit Fallbeispielen vertraut zu machen, in denen die erfahrenste Person mit der höchsten Qualifikation und der größten Verantwortung eine falsche Entscheidung getroffen hat, die mehrere hundert Menschen das Leben kostete, während sich die weniger erfahrene Person nicht getraut hat, zu widersprechen. Hier mal zwei Beispiele. In Schleswig-Holstein verstarb ein kleiner Junge, nachdem ein Notarzt Medikamente in falscher Dosierung verabreicht hatte. In Niedersachsen verstarb ein Mann nach einem Fenstersturz in suizidaler Absicht. Ein Notarzt zweifelte den Fenstersturz an, unterließ eine körperliche Untersuchung und ließ den Patienten statt in einen Schockraum in eine geschlossene Psychiatrie bringen, wo der Patient 2 Stunden später an inneren Verletzungen verstarb. Und deshalb sage ich, mag sein, dass jemand anderes als ich rechtlich die Verantwortung trägt, aber wenn es um ein Menschenleben geht, muss ich gegebenenfalls damit leben, meinen Mund nicht aufgemacht zu haben. Jeder Mensch kann Fehler machen, egal wie hochqualifiziert er ist. Deshalb gilt es, die Personen einen Einsatz führen zu lassen, die das beste Situationsbewusstsein haben. Mal angenommen, wir glauben unserem Dr. Peter seine Hörproblematik, dann wäre es doch ein leichtes für ihn gewesen, in die zweite Reihe zu treten und lediglich überwachend tätig zu sein. Das hatte er aber nicht getan. Insgesamt muss man festhalten, der gesamte Einsatz war von beiden Seiten keine CRM-Glanzleistung, das muss man knallhart feststellen. Ob im Hinblick auf Kommunikation oder Empathie, da hätte es ein besseres Crew-Resource-Management geben müssen. Natürlich gibt es auch immer zwei Seiten einer Geschichte. Grundsätzlich werden beide Parteien versucht haben, das Beste für den Patienten rauszuschlagen, es gab nur leider diverse Diskrepanzen in der Wahrnehmung, was das Beste für den Patienten war. Tatsächlich war dieser Einsatz für mich in 10 Jahren der einzige, der derart eskaliert ist. Ich habe meine Lehre daraus gezogen und gehe seither relativ zügig der unspektakulären Aufgabe nach, den Transport vorzubereiten, denn zu viele Köche verderben erfahrungsgemäß den Brei. In der Regel sind die verbleibenden Teammitglieder auch ausreichend. Je nach Besatzung können übrigens ein Notarzt, der Fahrer des Notarzteinsatzfahrzeuges sowie ein Praktikant im Notarzteinsatzfahrzeug anwesend sein und im Rettungswagen ein Rettungssanitäter, ein Notfallsanitäter sowie ein Auszubildender zum Notfallsanitäter. Fun Fact: Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass schon bei einem erstmals aufgetretenen Krampfgeschehen ein 2-jähriges Fahrverbot auferlegt werden muss. Vielleicht ist das noch ein Grund mehr, zweimal hinzusehen. Ich habe tatsächlich schon Leute kennengelernt, die aufgrund einer Krampfanfalldiagnose ihren Führerschein erst später machen durften, obwohl nie wieder ein weiterer Anfall in Erscheinung getreten ist. Wer weiß, vielleicht war in dem einen oder anderen Fall auch da ein krampfender Krampfanfall nach Dr. Peter dabei. Aber Spaß beiseite, spätestens wenn es um das Führen von Fahrzeugen und Maschinen geht, kann es für Menschen schnell ernste Folgen haben, wenn eine Ohnmacht fälschlicherweise als epileptischer Anfall dokumentiert wird. An der Stelle bat uns auch der Neurologe, dessen Seminar ich besucht hatte, genau hinzugucken. Denn, wie gesagt, für medizinisches Personal stellt sich die Lage ebenfalls nicht immer ganz eindeutig dar und es ist schwer, eine zuverlässige Diagnose zu stellen. Und das ist nicht verwunderlich, wenn wir uns ansehen, wie sich Einsätze dieser Art gestalten. Irgendjemand, oft ein Laie, in unserem Beispiel eine Lehrerin, beobachtet einen Krampfanfall oder einen Ohnmachtsanfall mit Krampferscheinung. Bis wir vor Ort eintreffen, ist der Patient wieder einigermaßen klar. Wir sehen also nicht mehr, wie und wie lange er krampfte. Wir sind rein auf die Aussagen der Beobachter angewiesen. Also stellen wir unsere Diagnose anhand diverser Parameter, bestimmter Fragen und mit Hilfe unserer Berufserfahrung. Würden wir als medizinisches Fachpersonal die Aussage Krampfanfall unreflektiert in das Protokoll schreiben und würde dieser Begriff in der Klinik oder beim Arzt ebenso unhinterfragt in die Krankenakte des Patienten wandern, könnte das für einen Berufskraftfahrer, der vielleicht nur konvulsiv synkopiert ist, böse ausgehen. Nämlich mit einem 2-jährigen Fahrverbot und großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten.